Wir haben gerade im Gefängnis liegen für wenig noch kürzere Beine als draußen.
1000 Häftlinge, 1000 Geschichten erzählen, was man am besten sagt.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Haftzeit. Ich begrüße heute Herr Berger, den ihr bestimmt noch aus der Folge Haft und Familie kennt.
Schönen guten Tag.
Dann haben wir heute Sascha zu Gast.
Hallo.
Und wie immer Herr Ahrens und mich, Herr Dürr.
Ja, hallo.
Hallo, Herr Ahrens.
Ja, heute ist das Thema Eignungsprüfung. Ja, und Herr Berger, wir duzen uns ja, Oskar.
Jo.
Ja, du bist ja hier als Gruppenleiter beschäftigt. Und du beschäftigst dich eben auch mit der Eignungsprüfung. Was ist und warum gibt es eine Eignungsprüfung im offenen Vollzug?
Eignungsprüfung bedeutet, also wir arbeiten ja hier im offenen Vollzug in der sogenannten Selbststelleanstalt. Das heißt, die Leute haben vom Richter die Möglichkeit bekommen, bevor sie die Haft antreten müssen, nochmal ihre Sachen in Freiheit zu regeln und soweit vorzubereiten, dass sie dann die Haft antreten können. Und das machen sie von sich aus hier bei uns im offenen Vollzug. Aber nur weil sie sich im offenen Vollzug stellen, heißt das noch nicht, dass sie auch im offenen Vollzug bleiben. Das heißt, das Erste, was sie durchlaufen, ist das sogenannte Einweisungsverfahren. Und in dem wird dann festgestellt, ob die Eignung für den offenen Vollzug besteht oder nicht. Also ob die Leute hier bleiben können oder dann doch in den geschlossenen Vollzug verlegt werden.
Mhm. Ja, und Herr Müller, Sie befinden sich jetzt gerade in der Eignungsprüfung, oder?
Das ist korrekt. Allerdings habe ich davon jetzt noch nicht so viel Erfahrung zu dem Thema, da ich erst seit ein paar Wochen hier bin, aber habe davon auch schon vieles gehört. Auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man hier bleiben darf und dass man dafür einiges durchmachen muss. Aber viel mehr weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. Aber ich habe schon ein paar Erfahrungen gesammelt jetzt die ersten Tage.
Aber Herr Berger, gibt es diese Eignungsprüfung nur, wenn man sich hier selbst stellt, oder wird auch im geschlossenen Vollzug regelmäßig geprüft, ist ein Gefangener vielleicht für einen offenen geeignet?
Das wird bei jedem Strafantritt geprüft, ob jemand für den, also auch wenn man von der U-Haft zum Beispiel direkt in der Einweisungsabteilung in Moabit ist es ja so, dass die U-Haft ist in der Haftanstalt Moabit verortet und die haben aber auch gleich noch eine Einweisungsabteilung, das heißt, wenn man vom Richter nicht die Gelegenheit bekommt, sich irgendwie nochmal um seine 7 Sachen zu kümmern draußen zwischen Urteil und Strafantritt, dann kommt man von der U-Haft direkt in die Einweisungsabteilung und die müssen dann aber auch nochmal prüfen und darüber befinden, ob man im geschlossenen Vollzug bleiben muss oder ob man gleich in den offenen Vollzug gehen kann.
Wie läuft denn der Prüfungsprozess ab und welche Prüfungskriterien gibt es denn?
Also ja, das Einweisungsverfahren ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Wir haben hier bei uns in der Haftanstalt das sogenannte Einweisungshaus etabliert. Da gibt es eine hochgeschätzte Kollegin, Frau Schwarzemeier, die hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal beim Podcast dabei war. Die macht quasi so ein bisschen die Vorarbeit, das heißt, sie trägt alle wichtigen Akteninformationen zusammen, fragt bei den verschiedenen Behörden nach oder gibt auch Bescheid, dass jemand jetzt hier bei uns ist. Und vor allem ganz wichtig, redet auch mit den Inhaftierten, erklärt ihnen so ein bisschen, wie die nächsten Wochen ablaufen werden. Ist auch immer erste Ansprechperson. Also repräsentiert ja auch den Vollzug als erste wichtige Ansprechperson. Und dadurch, dass sie das sehr zugewandt und sehr offen macht, glaube ich, nimmt sie den Leuten auch viele Sorgen, genau, also sie macht quasi so, sie ist der Anfang des Einweisungsprozesses, sagen wir es mal so, ihre Arbeit und dann zu gegebener Zeit, komme ich dann an die Reihe. Bei mir stellt sich meine Arbeit im Einweisungsprozess verläuft ungefähr folgendermaßen, ich lese mir einmal die Akte in Ruhe durch, alles was Frau Schwarzenmeier zusammengetragen hat, aber auch das, was ich vor allem aus dem Gerichtsurteil entnehmen kann, was ich den vielleicht dabei noch beiliegenden Gutachten entnehmen kann, wenn der Fall besonders kompliziert oder hoch angesiedelt ist oder bei mir schon ganz viele Fragen aufkommen während der Aktendurchsicht, dann kann ich mir auch noch die Ermittlungsakten holen, aber das ist absoluter Ausnahmefall. Genau, dann also Aktensichtung und dann kommt der entscheidende Teil oder der sage ich mal zeitaufwendigste Teil ist dann das sind die ausführlichen Gespräche mit den jeweiligen Inhaftierten. Die laufen in der Regel, also die sind auf Grundlage dieses Gesprächs erstelle ich ein sogenanntes Diagnostikverfahren. Und dieses Diagnostikverfahren folgt einem einheitlichen Muster. Das ist in verschiedene Unterpunkte unterteilt. Es fängt an mit Biografie und aktuelle Lebensverhältnisse. Also da lasse ich mir von den Menschen einen ausführlichen Schwank aus ihrem Leben erzählen, wo sie selber die Akzente setzen und im gegebenen Fall hake ich halt nochmal nach. Nächster Unterpunkt ist dann Kriminalitätsentwicklung und Anlassdelikt. Also Kriminalitätsentwicklung, wie viele Einträge im Bundeszentralregister hat der oder diejenige schon mitgebracht und dann nochmal das Anlassdelikt, da gebe ich dann nochmal, also wirklich kurz zusammengefasst, quasi das Urteil wieder. Und dann kommen wir zur sogenannten Straftat-Auseinandersetzung. Da unterhalte ich mich dann mit den Menschen um die Zusammenhänge, die dazu geführt haben, dass er am Ende irgendwie bei mir gelandet ist. Und da ist für mich, also das sind auch sehr vielschichtige und komplexe Gespräche, insbesondere zum Thema Straftatauseinandersetzung. Ich versuche das mal grob runterzubrechen. Also die erste wichtige Frage, die ich mir stelle, ist, hat der Mensch eine Problemeinsicht? Weiß er, warum er hier gelandet ist? Oder wie verhält er sich dazu, dass er jetzt hier gelandet ist? Wie geht er damit um? Was bedeutet das für ihn? Und da merkt man dann, da kann man schon eine Menge Abstufung machen. Also es gibt Leute, die wissen eigentlich im Grunde genommen gar nicht, warum sie hier sind, oder die fühlen sich auch zu Unrecht hier, was aber auch eher selten der Fall ist. Dann gibt es Menschen, die können Fehler in ihrem Handeln benennen, was schon mal echt gut ist, aber also Fehler im Sinne von, sie haben was falsch gemacht, aber sie können vielleicht das moralische Problem dahinter, den Unrechtsgehalt der Sache an und für sich noch nicht ganz begreifen. Das habe ich zum Beispiel, zuletzt hatte ich einen Steuerhinterzieher, der zwar irgendwie sagen konnte, dass er irgendwie in dem Verfahren, also da habe ich ihn mit verschiedenen Auszügen aus dem Urteil konfrontiert, wo er vorsätzlich Behörden getäuscht hat, und dann hat er gesagt, ja nee, da habe ich einen Fehler gemacht, aber so ein wirkliches Problembewusstsein, was das eigentlich, quasi im verantwortlichen Sinne für die Gesellschaft bedeutet, was die Folgen davon sind, hat er halt nicht bis zuletzt nicht entwickelt. Also auch dann im Haftverlauf nicht, genau. Also das sind so zwei Abstufungen, die ich für mich mache. Hat jemand überhaupt ein Problembewusstsein? Und wenn ja, dann welches? Also wie tief geht das? Dann kommt der eigentlich schwierigste Teil für meine Begriffe, das ist dann die Einschätzung der Persönlichkeit. Da muss ich mir dann einen Reim drauf machen aus allem dem, was er mir vorher erzählt hat. So, wie schätze ich jetzt diese Person ein? Das ist, und dann ergibt sich aus dieser Einschätzung der Persönlichkeit auch maßgeblich die sogenannte Legalprognose, wo wir versuchen einzuschätzen, ob jemand, also wie wahrscheinlich es ist, dass von diesen Menschen, dass da nochmal eine Gefahr, ein Missbrauch oder ähnliches von ausgeht, da komme ich auch nochmal später nochmal ein bisschen genauer zu. Aber genau, das ist also, oder wie hoch wir die Chancen sehen, vielleicht kann man es so runterbrechen, dass dieser Mensch das Vollzugsziel erreicht. Das Vollzugsziel ist ja § 2 Strafvollzugsgesetz, ein Leben in sozialer Verantwortung leben. Genau. Erster Schritt bei Einschätzung der Persönlichkeit, Delinquenzhypothese aufstellen. Die schlüsselt sich auf nach hier zwei, also hier ist die Gepflogenheit, da gibt es so zwei Gegensatzbegriffspaare. Einmal ist die Straftat eher lebensphasisch zu verorten, also ist das in einer gewissen Lebensphase passiert oder ist das schon ein verfestigtes Muster, das sich durchs Leben durchzieht? Und die zweite Sache ist die Straftat eher situativ, also ist es vor allem irgendwie situativen Umständen zuzuschreiben, dass diese Straftat passiert ist, oder ist das doch auch eher personenbezogen? Aber auch da, das sind fließende Übergänge und mitunter ist es wirklich nicht leicht, klar, dass dem einen oder dem anderen Begriff zuzuordnen. Zum Beispiel hatte ich schon zuletzt den Fall mit einem älteren Libanesen, Familienpapa, der saß dann, glaube ich, mittlerweile zum dritten Mal hier wegen Drogenhandel, ist jetzt aber nicht dieses Clan-Klischee, das man im Hinterkopf hat, sondern bei dem war halt die Gegebenheit, der ist seit über 15 Jahren hier nur geduldet, hatte nie eine Arbeitserlaubnis, so, und ich bin, dann kann man natürlich schwer sagen, okay, er hat jetzt mit längeren Abständen dazwischen auch, muss man dazu sagen, aber er hat halt immer wieder dann auch irgendwie Drogenhandel, deswegen kann man jetzt schlecht von einer Lebensphase sprechen. Auf der anderen Seite würde verfestigt halt aber auch suggerieren, dass das jetzt irgendwie so ein Motivationsproblem seinerseits ist, also dass das irgendwie in seiner Persönlichkeit zu verorten ist, warum er das immer wieder macht, weil man könnte natürlich auch ganz klar die Strukturen benennen als Grund, also die staatlichen Strukturen, dass er keine Arbeitserlaubnis bekommen hat. Und das hätte, also man könnte auch sagen, hätte er eine Arbeitserlaubnis gehabt, hätte er von Anfang an, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht hier gelandet. Ja. So. Genau. Und das bringt mich auch nochmal, also zu einem weiter, also ich möchte hier nochmal den Bogen ein bisschen weiter spannen, Probleme im Zusammenhang mit der Einschätzung der Persönlichkeit und der daraus folgenden Legalprognose. Also die Persönlichkeit eines Menschen spiegelt ja mitunter halt auch die Gesellschaft wider. Denn jeder Mensch ist ja im Wesentlichen ein Produkt seiner selbst und der Rahmenbedingungen, die ihn umgeben. Und um das mal kurz zu skizzieren, also für meine Begriffe herrscht halt in der Gesellschaft noch weitestgehend so ein liberales Autonomieverständnis vor. Das heißt, jeder ist sich selbst der Nächste, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Das ist so das gesellschaftlich vorherrschende Verständnis. Im soziologischen Diskurs ist das eigentlich schon längst verworfen. Man spricht eigentlich von einem emanzipatorischen Autonomieverständnis. Das beinhaltet halt, dass es gesellschaftliche Hürden und Hemmnisse gibt, die gemein unter struktureller Gewalt zusammengefasst werden, die Menschen daran hindern, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Das heißt, also wir hinken als Gesellschaft mit dem, was wir uns für Rahmen geben, eigentlich den wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher. Und so würde ich behaupten, dass in der Gesellschaft halt teilweise noch ein soziales Verantwortungsbewusstsein vorherrscht, dass eigentlich dem, was wir den Menschen hier abverlangen, wenn man soziale Verantwortung vernünftig begreift, nämlich auch im gemeinschaftlich gedachten Sinne hinterherhinkt. Also im Grunde genommen verlangen wir von den Inhaftierten mehr, als die Menschen in Freiheit voneinander verlangen. Und das macht natürlich mitunter die Legalprognose schwierig. Genau. Das ist so Einschätzung der Persönlichkeit und so ein paar Fallstricke dabei. Ich könnte das jetzt noch ewig weiter ausführen, ja.
Aber letztendlich geht es doch, Oskar, so um die herauszufinden, inwiefern ist der Mensch vereinbarungsfähig und welche Missbrauchsbefürchtungen bestehen.
Genau, genau.
Das ist so die Essenz, die man aus all den Gesprächen und Akteneinsichten gelangen möchte.
Genau, diese Einschätzung der Persönlichkeit ist dann maßgeblich für, also die Prüfkriterien, nachdem wir am Ende hier entscheiden, ob jemand geeignet ist oder nicht, sind einmal Fluchtgefahr, Missbrauchsgefahr und persönliche Eignung. Heißt, die Einschätzung der Persönlichkeit, genau, die spielt, aus der speist sich dann die persönliche Eignung. Und wie du gerade richtig gesagt hast, das kann man eigentlich runtergebrochen mit so einem Wort wie Mitwirkungsbereitschaft. Also kann nicht erwarten, dass jemand hier auch irgendwie am Vollzugsziel mitwirken kann, festmachen.
Das klang jetzt nach extrem viel Verantwortung, extrem viel Entscheidung, die Sie als einzelne Sozialarbeiter treffen müssen. Haben Sie untereinander so etwas wie eine Supervision? Oder trifft so Entscheidung, jemand ist geeignet oder ungeeignet, immer ein einzelner Sozialarbeiter?
Also erstmal treffe ich die Entscheidung nicht, ich bereite sie vor. Also ich schreibe diese Diagnostik und auf Grundlage der Diagnostik wird ein Vollzugsplan entworfen und am Ende unterschrieben wird er von der Teilanstaltsleitung und je nach Schwere des Falls, es gibt auch noch die Fälle der besonders gründlichen Prüfung. Das sind vornehmlich Gewaltdelikte oder Leute, die der organisierten Kriminalität zugeordnet werden. Da wird dann nochmal der Psychologe hinzugezogen.
Das ist ja meine zweite Frage gewesen, ob wir auf Psychologen als Ressourcen zugreifen.
Wenn ich jetzt nochmal bei der Verzugsplankonferenz nochmal einhaken darf, wie setzt sich denn diese Verzugsplankonferenz zusammen? Also die Basis hast du ja praktisch dann erarbeitet.
Genau.
Von aus. Und dann wird im Rahmen einer Verzugsplankonferenz besprochen, ob der Inhaftierte hier für den offenen Verzug geeignet ist.
Richtig. Und da kommen zusammen die Kollegin aus dem Einweisungshaus, gegebenenfalls der Psychologe, dann noch meine Kollegen aus meinem Hafthaus, die dann später mit dem jeweiligen Menschen noch zusammenarbeiten werden, der Teilanstaltsleiter, der Inhaftierte und ich.
Ja, okay.
Sind die Personen, die dann da, obwohl der Inhaftierte das natürlich, also der ist nicht in dem, also erst findet die Konferenz, also wird der Fall besprochen und wenn sich die professionell am Fall Beteiligten, also nicht der Betroffene selbst, zu einer Einigung gelangt sind, ob der Mensch für den offenen Verzug geeignet ist oder nicht, dann wird der Inhaftierte dazugeholt. Genau, und nochmal kurz zu dem, ich fand die Frage auch gut mit der Supervision oder mit der Fallberatung, das gibt's schon auch, weil ich habe jetzt auch gerade wieder einen Fall, wo der sehr komplex ist, wo sich viele schwierige Fragen auftun irgendwie, und dann hole ich mir schon auch Rat von Kollegen, wenn ich mal nicht weiß.
Und eine Frage hätte ich noch, manche Begriffe, die Sie eben benutzt haben, lassen sich ganz gut so an empirischen äußeren Umständen messen. Mhm. Aber sowas wie Persönlichkeitseinschätzung klingt erstmal so ein bisschen nach Bauchgefühl. Gibt es dafür so konkrete Kriterien oder Vorgaben?
Na, es gibt, also es ist ja bei der Einschätzung der Persönlichkeit kommt einerseits tatsächlich, ist es halt ein individueller Blick, also man spricht mit dem Menschen, da gibt es dann schon verschiedene so Eckpunkte, die man benennen kann, das jetzt nochmal im Einzelnen auszuführen, geht ein bisschen zu weit, aber es gibt auch nochmal den statistischen Abgleich dazu, also der spielt auch rein in die Legatprognose und auch in die Entscheidung, ob jemand hier aufgenommen wird oder nicht. Obwohl ich tatsächlich mit den statistischen, wir haben so ein statistisches Standardprognoseinstrument, das wir benutzen, und ich stehe dem so ein bisschen zwiespältig gegenüber. Das erfasst einige Sachen gut, aber es ist halt auch im gewissen Sinne drückt es auch den Zeitgeist aus. Das heißt zum Beispiel, konkretes Beispiel, dass auch Leute, die wegen Betrugsdelikten hier sind, die aus meinen Erfahrungen her eigentlich eine relativ geringe Problemeinsicht haben im Schnitt, gibt für alles Ausnahmen und eine Gegenbeispiele. Aber so die Erfahrung, die kommen bei diesen Prognoseinstrumenten immer super bei weg, weil sowas wie Wirtschaftskriminalität im weitesten Sinne, so Finanzgebaren oder wie man das auch immer nennen mag, wird da halt mit wesentlich weniger Items erfasst. Also da kann man wesentlich weniger schlechte Punkte, Prognosepunkte sammeln als in vielen anderen Bereichen. Das heißt, dass obwohl ich vielleicht persönlich zu der Einschätzung komme, dass Drogendealer XY wesentlich geeigneter ist für den offenen Vollzug, kann es sein, dass das Statistikinstrument Steuerhinterzieher XY aber für wesentlich geeigneter hält. Und das muss ich dann halt wiederum durch meine persönliche Einschätzung entweder die Prognose halt irgendwas dagegen halten, dass man umso ausführlicher muss dann natürlich die Argumentation verfolgen oder halt darauf aufbauen.
Oskar, wie hoch ist denn so ungefähr der Anteil der Nichteignung?
Ich glaube, bei uns im offenen Vollzug so zwischen 15-20%.
Ja.
Und genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber es ist so, ja.
Und was sind da so die häufigsten Gründe? Oder?
Na, also Fluchtgefahr, meistens ist es am seltensten, sagen wir es mal so, und zwischen Missbrauchsgefahr und persönlicher Eignung, das korreliert auch viel. Ja, also das kann man so allgemein schlecht sagen tatsächlich. Das ist dann doch eine sehr individuelle Angelegenheit. Also ich würde es im weitesten Sinne in diesem, was wir vorhin unter persönliche Eignung zusammengefasst haben, unter diesem Punkt Mitwirkungsbereitschaft. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, dass jemand irgendwie da gewillt ist, hier sich an die nötigen Regeln zu halten und irgendwie, wie gesagt, dann ja am Erreichen des Vollzugsziels mitzuwirken, dann ist das wahrscheinlich der, also dann, so kann man es am ehesten runterbrechen. So. Obwohl man auch, also man muss fairerweise auch dazu sagen, es ist halt auch wirklich nicht, also deswegen, ich möchte das immer betonen, dass das gar nicht leicht ist, diese Einschätzung der Persönlichkeit, weil wir können den Leuten nicht in den Kopf gucken, nee. Ob jemand jetzt Mitwirkungsbereitschaft nur vorspielt, aus einem sozial angepassten Verhalten heraus oder nicht, das kann ich, wenn ich gut bin, nach vielen Gesprächen kriege ich da ein Gefühl für, aber so viel Zeit ist dann am Ende, wenn man ehrlich ist, dann doch meistens nicht. Das heißt, wenn jemand clever taktisch agiert, dann kann er sich auch die Mitwirkungsbereitschaft quasi vorheucheln und wir folgen dem erstmal. Aber da sei auch gesagt, also da trösten mich zwei Gedanken. Einerseits haben gerade im Gefängnis Lügen für gewöhnlich noch kürzere Beine als draußen. Und der zweite Gedanke ist, dass sich die Leute damit im Grunde genommen auch um eine Erkenntnis selbst betrügen, also dass sie vielleicht wirklich ein Problem haben, wenn sie sich halt selber irgendwie vorgaukeln, hier mit diesem falschen Spiel irgendwie sich selber gut zu tun. Das ist halt, also, oder wie es so schön heißt, was der Mensch noch besser beherrscht als die Lüge, ist der Selbstbetrug. Also die Leute können mir die Tasche vorlügen und wenn sie gut sind, machen sie das auch so, dass ich es nicht mitkriege, so, aber wahrscheinlich betrügen sich dabei selbst so ein paar wichtige Erkenntnisse.
Hast du denn oft schon die Erfahrung gemacht, dass das Inhaftierte, sobald sie dann aufgenommen sind, hier im offenen Strafvollzug, sich anders verhalten als
definitiv, vorher? Nicht nur einmal. Obwohl man auch dazu sagen muss, also dass ich bin dann, also manchmal bin ich auch überrascht, natürlich, wie gesagt, ich kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, aber meistens hat man eine Ahnung. Also wenn jetzt dass jemand so betrügerische Persönlichkeitsanteile, wir machen das jetzt ja auch alle nicht erst seit gestern, und insbesondere in den schwierigen Fällen ist ja auch der Psychologe nochmal dabei. Aber es heißt ja auch nicht, dass nur weil jemand bei jemandem der Groschen noch nicht gefallen ist und weil er selbst vielleicht noch im Selbstbetrug gefangen ist, dass es nicht trotzdem sinnvoll wäre, ihn im offenen Vollzug zu halten. Vielleicht bricht er dann, weil hier sind, haben wir tatsächlich auch eine Menge guter Möglichkeiten, mit den Menschen zu arbeiten, sind verschiedenen Behandlungssettings irgendwie und versuchen, die Möglichkeit an die Hand zu geben, sich was über sich zu lernen. Und selbst wenn sich die Leute am Anfang noch irgendwie selbst betrügen, muss das ja auch nicht dauerhaft so bleiben.
Und man kann sich ja, denke ich mal, auch ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen, dass, und zwar, dass bei denen, die hier aufgenommen sind, die Missbrauchsquote gemessen an den Vollzugslockerungen sehr, sehr gering ist.
Ja, das ist wohl so.
Ja? Mhm. Und somit muss man sagen, ja, die Entscheidungen sind eigentlich gut, wie sie getroffen werden.
Würde ich auch sagen. Es ist... ja, es ist auch immer die Abwägung. Also ich versuche mir immer nochmal klar zu machen. Ich hatte vielleicht noch als letzte Anekdote zu diesem ganzen Prozess. Ich hatte bevor, als ich hier gerade meine Zusage für den Job bekommen hatte, stand ich irgendwann an der Straßenbahnhaltestelle und dann kam jemand auf mich zu und meinte, ey, hast du mal eine Zigarette? Ich so, hier, na klar. Und dann können wir mal reden. Ich so, ja, was ist denn los? Ja, du, ich komme gerade aus dem geschlossenen Vollzug, bin gerade frisch entlassen. Ich so, okay. Trifft sich irgendwie. Also witzig, weil ich fange jetzt bald an zu arbeiten. Aber was ist denn los? Worüber willst du denn reden? Und dann hat er gesagt, naja, wenn ich vorher so ein kleinkrimineller Betrügertyp war, so jetzt ist mir alles egal. So, also der kam aus dem geschlossenen Vollzug so und ist da tatsächlich, wurde wahrscheinlich vom Leben in sozialer Verantwortung, obwohl ich das ist jetzt seine subjektive Wiedergabe, was er jetzt dazu beigetragen hat, sei mal dahingestellt. Mhm. So, aber trotzdem war es für mich so als Hinweis, dass man hier wirklich gut abwägen muss im Sinne von, welches Rechtsgut ist bedroht. Also wenn ich die Befürchtung haben muss, dass jemand draußen um ein paar Euros, also oder seien es auch viele Euros betrügt oder irgendjemand was klaut, ist das im Verhältnis zu dem, wie er vielleicht, wenn er im geschlossenen Verzug eingewiesen wird, was er da eventuell noch an Verschlechterung erfährt, obwohl ich jetzt auch nicht den geschlossenen Verzug an und für sich in Frage stellen will. Der hat seine gute Berechtigung, aber man sollte halt so die negativen möglichen Folgewirkungen im Verhältnis zu dem allgemeinen Sicherheitsinteresse,
die sollte man auch nicht kleinreden,
gut abwägen. Ja. Ja, genau.
Ja, die gibt es ja auch.
Ich denke schon. Ja. Aber da können Sie ja vielleicht noch was zu sagen.
Ich möchte auch ganz gerne was zu sagen, weil ich jetzt nur aus der Urhaftzeit kenne. Und jetzt auch zu dem Verhalten zum Beispiel, weil mir ist ja auch jetzt aufgefallen, ich bin erst seit kurzem hier, dass hier, also ich habe jetzt persönlich noch gar keinen Vorfall erlebt oder gar kein schlechtes Verhalten erlebt von irgendjemand, wo ich auch denke, dass die Leute hier auch quasi auf der einen Seite viel mehr zu verlieren haben. Sie können aber auch viel besser mit den Problemen umgehen und nicht deswegen ein Belohnungssystem, weil sie kommen ja erstmal her und werden ja nicht direkt belohnt. Aber sie wissen hier quasi dann auch, was sie haben. Es wird einem erstmal Vertrauen entgegengebracht. Man ist ja erstmal hier. Das ist ja schon eine Vertrauensbasis, dass man überhaupt herkommen darf und nicht im Geschlossenen ist, wo jede Tür sofort abgeschlossen wird. Man könnte ja rein theoretisch einfach über einen Zaun hüpfen, wenn man jetzt erstmal ehrlich ist. Aber man weiß ja selber, dass man sich da selber nur mit schadet. So, dass die Leute dann quasi mit dem Vertrauen, was einem erstmal gegeben wird, oder der Hilfestellung, ist mir aufgefallen, dass sich die Leute dadurch viel besser verhalten, als wenn man jetzt im Geschlossenen, was ich jetzt auch nur aus der U-Haft kenne, immer nur mit diesen Strafen agiert. Also darf du hast jetzt...
Wie lange Sie da waren in der U-Haft?
In der U-Haft war ich 10 Monate. Okay. Mhm. Genau. Also auch schon ein bisschen Zeit, hat man auch schon was mitbekommen, auch den ganzen Alltag. Aber ich habe trotzdem gemerkt, die Hemmschwelle da für die Leute dort, ja, wenn ich sagen darf, Scheiße zu machen, irgendwas Illegales zu machen, auch im Gefängnis, sei es, was weiß ich, Drogen oder Handy, so, dass ich das hier gar nicht erlebt habe und ich auch denke, dass die Hemmschwelle hier eine ganz andere ist, weil mit einem ganz anders gearbeitet wird. So, nicht nur im Geschlossenen immer Strafen, 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 und man weiß ja eigentlich, es kann auch nicht viel schlimmer werden. Man ist dann in der Zelle zum Teil, ich selber war die ersten paar Monate wegen der Transporterstation 23 Stunden in der Zelle und hatte eine Stunde Freistunde und das war's und ich hatte halt einen Fernseher. So, aber viel weniger hätte ich jetzt ja gar nicht haben können. Ich hätte vielleicht den Fernseher verlieren können, aber weniger als eine Stunde am draußen, der mir eh zusteht, hätte ja gar nicht sein können. Deswegen finde ich allgemein die Leute, auch dass es gut ausgewählt ist, wer hier ist, habe ich auch gemerkt. Die Leute, mit der hat man ein gutes Zusammenspiel, aber wie gesagt auch, das Vertrauen, was einem entgegengebracht wird und die Möglichkeiten, die man hat, denke ich, die wecken dann in den Personen auch nochmal dieses gute Verhalten oder vielleicht auch das Gute, was in ihnen steckt, dass man das auch nochmal rausholen kann oder auch die Möglichkeit hat, das rauszuholen.
Bei dir, du hast ja jetzt ein bisschen was von Herr Berger gehört über das Auswahlverfahren. Die Gründe, die er gesagt hat, warum man hier aufgenommen wird, war das in etwa so, wie du dir das vorgestellt hast?
Also am Anfang wusste ich es ja gar nicht. Da habe ich nur gedacht, jetzt wenn man im offenen Vollzug ist, dass man auch erstmal im offenen Vollzug bleibt, solange man jetzt sich nicht schlecht fällt. Mhm. So habe ich das gedacht. Aber ich wusste jetzt nicht, dass man quasi sich jetzt nochmal beweisen muss. So, und das wusste ich nicht. Macht natürlich jetzt im Nachhinein Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich wusste es nicht. Ich dachte, wenn die es jetzt so angeordnet haben, offener Vollzug, dann ist man auch im offenen Vollzug. Aber dann habe ich natürlich relativ schnell mitbekommen, auf was es jetzt wirklich ankommt. Da wollte ich auch nochmal kurz was zu sagen, dass ich dann auch da denke, an die lieben Zuhörer, die hier zuhören, dass man dann mit den Sozialarbeitern besser mal redet und auf die hört, weil natürlich 1000 Häftlinge einem 1000 Geschichten erzählen, was man am besten sagt, wie man sich am besten verhalten soll. Bei den Gesprächen jetzt, was Sie ja auch erwähnt haben, wo ich dann einfach denke, dass wenn man, wie auch gerade gesagt wurde, ehrlich zu sich selber ist, mit dem Sozialarbeiter auch ehrlich reden kann, ihm das erklären kann. Und ich denke, dass das dann auch der beste Weg ist. Und der beste Weg ist ja auch, dass man, sag ich mal, hier in diesem Programm seine Fehler erkennt. Damit kann man auch mit dem Sozialarbeiter darüber reden. Und dass das wahrscheinlich auch der beste Weg ist, dann auch hier bleiben zu dürfen. So. Und nicht auf die ganzen, also nicht so viel auf die Dinge achten, die da drumherum passieren. Wirklich gucken, man macht hier seine Arbeit, wenn man noch nicht draußen arbeiten darf, ja, wie ich jetzt, immer als Verwaltungsreiniger, so, wo man ja auch eng mit den Leuten aus der Verwaltung zum Teil zusammen zu tun hat. Und dass man sich darauf konzentriert, auf seine Ziele konzentriert. Natürlich quatscht man auch mal ein bisschen persönlichen Kontakt. Ist ja auch für einen Mensch wichtig. Also es ist ja auch nicht schön, wenn man jetzt gar keine sozialen Kontakte hat und komplett vereinsamt. Aber halt mehr darauf zu hören. Und dann hat man eigentlich auch relativ schnell ein gutes Bild, was auf einen zukommt und kann sich darauf auch ganz gut darauf einstellen. Und so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ist jetzt keiner gewollt, wenn man jetzt selber auch, sag ich mal, sich bereit ist, gut zu verhalten, dass man hier die Anstalt verlassen muss. Also so kommt es mir auch nicht vor, dass einem jetzt da wirklich Steine extra in den Weg gelegt werden. Deswegen würde ich auch umso mehr nicht drauf hören, was da links und rechts erzählt wird.
Bist du nervös wegen deiner Aufnahme? Oder fühlst du dich unsicher?
Also nervös und unsicher nicht. Nicht, dass ich jetzt denke, dass ich 100% aufgenommen werde. Ich habe da gar nicht so eine große Meinung zu. Ich versuche einfach, mich gut zu verhalten, an dem zu arbeiten, was ich mit den Sozialarbeitern geredet habe. Und dann letztendlich liegt es ja an deren, deswegen würde ich mich jetzt auch gar nicht so verrückt machen. Also ich denke, da wird die richtige Entscheidung fallen. Wie sie fallen wird, weiß ich nicht. Und ich denke aber, wie gesagt, davor merke ich auch bei anderen, die dann ganz nervös werden und schlafen dann tagelang. Also man kann ja immer noch, habe ich ja auch mitbekommen von anderen, die dann die Veranstaltung verlassen mussten, so hat man ja immer auch eine Möglichkeit, zurückzukommen. Jetzt vielleicht für auch Leute wieder, die das hören, dass man nicht in völlige Panik hier verfällt. So, einem wird ja geholfen, einem wird auch zugehört. So, aber im Endeffekt denke ich einfach sich auf sich konzentrieren, sein Ding machen so gut wie möglich. Auch mal ein paar Tipps von den Beamten annehmen. Wenn man einen schlechten Tag hat, dann ist im besten Fall auch nicht an anderen Leuten auslassen. So, lieber mal vielleicht aufs Zimmerchen gehen. So. Oder mal früher schlafen gehen.
Wie lange dauert so ein Aufnahmeverfahren eigentlich?
Ich glaube, vom Gesetzes wegen sollte es 4 bis 6 Wochen betragen. In der Regel, ja, also manchmal geht es schneller, wenn jemand, gibt ja auch zum Beispiel Leute, die kommen mit einem bestehenden Ausbildungsverhältnis oder gibt so ein paar Sachen, die führen dann zu einer Priorisierung quasi, also vor allem irgendwie ein bestehendes Arbeitsverhältnis oder Ausbildungsverhältnis, das unbedingt erhalten werden sollte im Sinne der Resozialisierung. Und ansonsten, ja, so 4 bis 6 Wochen ist der gesetzliche Auftrag, wird hier oft eingehalten, aber oft auch nicht, weil es, das wird jetzt ein bisschen weit finden. Das sind, ich würde sagen, eher so strukturelle Probleme im Sinne von, wie gut sind öffentliche Stellen ausgestattet mit Personal, um auch dem hohen gesetzlichen, den hehren Zielen, die formuliert wurden, auch gerecht werden zu können. Aber es geht recht zügig. 4 bis 6 Wochen, wie gesagt, ist der Plan und meistens dauert es auch nicht viel länger.
Herr Müller, eine Frage an Sie. Haben Sie einen Arbeitsplatz?
Ich habe einen Arbeitsplatz. Allerdings War jetzt auch so, dass ich jetzt schon geredet hatte mit den Sozialarbeitern.
Ja.
Weil ich ja mitbekommen habe, dass es zum Teil noch andere Möglichkeiten gibt. Und genau, und daraufhin wollte ich mich auch nochmal mit den Sozialarbeitern ein bisschen auseinandersetzen. Dass ich halt, das war halt auch im Vorfeld, dass ich mich auch direkt gekümmert habe, dass ich auch in Arbeit bin, habe ich ja davor auch immer gearbeitet. Und aber ich habe halt mitbekommen, dass manche auch ein bisschen, finde ich zumindest, ein bisschen mehr aus ihrem Leben machen. Also eine abgeschlossene Berufsausbildung habe ich ja auch, aber einige studieren ja zum Beispiel oder ein duales Studium. Und ja, das waren so Sachen, die ich auch ansprechen wollte mit dem Sozialarbeiter.
Ja, was ich noch, was mich interessiert ist, haben Sie gekündigt jetzt beim Arbeitgeber? Wusste Ihr Arbeitgeber, dass Sie sich stellen müssen?
Also ich habe davor die Stelle, die ich jetzt ursprünglich mal hatte,
ja,
die, da wurde ich leider gekündigt,
ja,
was ich auch Verständnis für habe, weil ich ja monatelang natürlich auch jetzt nicht mehr in der Firma sein konnte und so weiter und so weiter. Dann habe ich mich, weil ich insgesamt 6 Monate war ich ja draußen als Selbststeller. Da wusste ich jetzt auch nicht genau, wie lange das sein wird, aber circa die Monate. Und daraufhin habe ich mir halt direkt etwas gesucht, wo ich auch offen und ehrlich mit den Herrschaften da reden konnte. So, deshalb ist es jetzt auch kein Traumberuf. Und deswegen hoffe ich halt auch, dass ich jetzt während dieser Zeit dann etwas finden kann und mir auch ein bisschen weitergeholfen wird, dass ich natürlich dann ein gutes Ziel erreiche und nicht die Anstalt verlasse mit irgendeinem Beruf, der mir eigentlich gar keinen Spaß macht oder mein Leben nicht erfüllt, sondern ich habe jetzt für mich hier erkannt, was der richtige Weg ist und wie ich das auch erreichen kann. Und ich denke halt für mich, also persönlich, ist ja jeder ein bisschen anders, aber dass es mit dem Studium vielleicht doch nicht die verkehrte Wahl wäre, vielleicht auch mit einem dualen Studium, dass man arbeitet und das nebenbei macht, aber dass ich dann wirklich hier rausgehen kann irgendwann und die Zeit auch sinnvoll genutzt habe und der Vollzug mich aber in dieser Hinsicht für die Zukunft und berufliche Karriere sogar mich noch verbessert hat auf diesem Weg. Und deshalb,
aber gerade bist du quasi nur beurlaubt von der Arbeit. Also dein Arbeitgeber hat dich weiter beschäftigt, obwohl er wusste, du bist erst mal ein paar Wochen.
Ja, also ich hatte, um auf die Frage zurückzukommen, genau, habe ich halt das von Anfang an klar angesprochen. Ich habe auch gesagt, ich muss da in offenen Vollzug gehen. Und ich weiß auch nicht genau, wann das kommen wird. Es wird ein Schreiben, werde ich bekommen. Da habe ich circa 2 Wochen Zeit. Dann werde ich auch rechtzeitig Bescheid sagen. Und so habe ich das quasi vorab schon mal geklärt gehabt. Und dann habe ich halt mit ihm so geredet, dass ich halt keine Kündigung erhalte, sondern dass ich halt vorerst erstmal von den ganzen Sozialabgaben, die Sachen halt abgemeldet werde. Ja. Aber dass ich halt nicht eine Kündigung bekomme, sondern dass ich auch jederzeit wieder dort anfangen kann. So, da bin ich auch ganz dankbar für. Aber es wird jetzt, wie gesagt, hoffentlich nicht mein letzter Job und auch nicht mein Traumjob.
Bei Hoffnungen, wir schließen unsere Runden immer mit einer Frage ab, was die Leute sich wünschen. Das hat bei uns in der Sendung ja Tradition. Sascha, würde ich dich zuerst fragen, was wünschst du dir für das Aufnahmeverfahren? Das kann jetzt ein Wunsch für dich persönlich sein, ne? Ich wünsche, dass ich aufgenommen werde, aber kann auch ein genereller Wunsch sein. Was wünschst du dir, wie die Anstalt das Aufnahmeverfahren gestaltet oder...
Das hast mir ja fast den Wunsch schon weggenommen, den ich gerade nicht äußern wollte. Also natürlich wünsche ich mir, aufgenommen zu werden. Und welches mit anknüpfen könnte, wäre halt für mich super, wenn ich die Möglichkeit habe mit dem Studium oder ein duales Studium. So, das wäre für mich halt am besten, weil ich denke, dass ich da dann die Zeit hier auch wirklich sinnvoll genutzt habe. So, deswegen wäre das halt mein Wunsch, dass vielleicht Studium verknüpft mit einer Aufnahme, anders würde es ja eh nicht funktionieren, dass das halt vielleicht klappt. Ja, würde ich mich schon freuen.
Herr Berger, möchten Sie noch einen Wunsch äußern? Der kann natürlich auch struktureller Art sein, persönlicher Art.
Also so spontan fällt mir jetzt eigentlich nichts Dringliches ein. Ich würde sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden damit, wie das Einweisungsverfahren läuft. Wir sind hier von Anstalts wegen ganz gut aufgestellt. Klar könnte es noch mehr Personal geben, um das noch irgendwie, weil ich meine, wir haben hier schon wirklich, wie wir festgestellt haben, wir werden wichtige Entscheidungen getroffen, das ist ein hohes Verantwortungsniveau und deswegen gehe ich möglichst ehrfürchtig an die Arbeit ran und dann gibt es natürlich trotzdem die gesetzlichen Fristen, die eingehalten werden sollen und es soll ja auch möglichst nicht lange dauern, weil sich die Menschen ja hier dann auch in einer ziemlichen Ungewissheit, das ist auch nicht unbedingt gut auf Dauer für den Menschen irgendwie zu verharren. Also da würde ich im Zweifelsfall höchstens noch den Appell nach draußen richten wollen, dass es irgendwie Sinn macht, auch staatliche Strukturen irgendwie zu stärken durch Gelder, aber das ist natürlich ein großes Thema.
Ich würde mich für heute ausnahmsweise auch noch mit dem Wunsch äußern und mich nämlich Ihrem Wunsch anschließen. Mein Aufnahmeverfahren hat tatsächlich gut über 3 Monate gedauert Und ich selber habe das als eine recht lange Wartezeit wahrgenommen. Und es war für mich auch schwer, meine Arbeit zu erhalten über die Zeit. Und deswegen im Sinne der Resozialisierung und für Inhaftierte wünschen, dass es die notwendigen staatlichen Ressourcen gibt und die notwendige Ausstattung,
ich glaube,
um 4 bis 6 Wochen einhalten zu können.
Haben wir auch schon in der Folge 1 drüber gesprochen, Haftantritt. Ist natürlich so, früher war hier, wurde eine Zeit von 14 Tagen angegeben, Eignungsprüfung, heute jetzt zwischen zwei und 4 Wochen. Ne?
4 bis 6, glaube ich.
Oder 4 bis 4,
ich bin mir jetzt gar nicht.
Also in meinem Ladungsschreiben stand noch 2 bis 4.
Ja,
bis 4,
ja, okay. Ja, und das natürlich, wenn man mal so unter Berücksichtigung, dass der Arbeitsplatz erhalten bleiben soll, dann ist das natürlich dann auch schon eine gewisse Zeit mit einem Urlaub, unbezahlten Urlaub oder was nimmt derjenige, der da in einem festen Arbeitsverhältnis steht und diese dann eventuell anschließend auch wieder aufnehmen möchte, ja, nach der Prüfung.
Ja, also da vielleicht noch kurz als Ergänzung dazu, man muss halt gucken, dass früher die Diagnostiken aus gefühlt 3 Stichpunkten bestanden und heute sind das halt wirklich komplexe Dokumente. Also da hat sich ja von den qualitativen Standards her wirklich viel in eine gute Richtung entwickelt, aber es wurde halt nicht entsprechend mit Personal unterfüttert und ich glaube, da ist so ein bisschen, da liegt auf.
Ja, Sascha, ich drück dir die Daumen, dass es bei dir schnell geht, dass du hier bleiben kannst. Ja.
Herr Müller, wie lange sind Sie denn hier?
Wie lange ich jetzt hier bin insgesamt?
Ja.
Bis jetzt geht's eigentlich relativ zügig bei mir. Ich bin jetzt knapp über 2 Wochen.
Bin knapp ich jetzt über hier. 2 Wochen.
Ja. Genau. Und hat schon die ersten Gespräche und schon auch ein Datum in Aussicht gestellt worden, was auch in die einigermaßen vorgegebene Zeitspanne auch passen würde, tatsächlich.
Herr Berger, bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie wieder hier waren.
Sehr gerne.
Für die guten und praxisnahen Einblicke.
Ja, danke. Vielen Dank, Oskar, dass du jetzt zum zweiten Mal an einem Podcast teilgenommen hast. Und wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielen Dank.
War mir ein Vergnügen. Danke an
euch. Herr Ahrens, wir hören uns nächste Woche.
Ja, nächste Woche geht's weiter, Herr Dürr.
Bis zur neuen Folge Aufzeichnung.